Und Jesus setzte seine Reise hinauf nach Jerusalem fort. Und sie brachten den Esel zu Jesus, legten ihre Mäntel über das Tier und ließen Jesus aufsteigen. Während er nun so seinen Weg fortsetzte, breiteten die Leute ihre Mäntel auf der Straße aus. Als er das Wegstück erreichte, das vom Ölberg zur Stadt hinunterführt, brach die ganze Schar der Jünger in Freudenrufe aus. Mit lauter Stimme priesen sie Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Gesegnet sei er, der König, der im Namen des Herrn kommt, riefen sie. Frieden bei dem, der im Himmel ist, Ehre dem, der droben in der Höhe wohnt. Einige Pharisäer aus der Menge aber erhoben Einspruch. Meister, sagten sie zu Jesus, verbiete es deinen Jüngern, so zu reden. Doch Jesus gab ihnen zur Antwort, ich sage euch, wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Wir beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass wir diesen Sonntag feiern können, dass wir auf dein Wort hören können. Bitte sprich du zu uns durch deinen Heiligen Geist. Du weißt, was wir so brauchen an Trost oder Ermahnung. Du kannst das übersetzen, was wir brauchen. Wir vertrauen uns dir an. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich könnte euch jetzt, weil ich auch Theologe bin, ganz sachlich erläutern, was der Hintergrund dieser Geschichte ist. Aber ich liebe es, das nicht einfach sachlich zu erläutern, sondern eine Geschichte zu erzählen. Und das will ich jetzt tun. Der Schnee in den Bergen des Libanon ist noch nicht ganz weggeschmolzen. Erst langsam öffnen sich die Knospen in den Tälern. Doch schon sticht die Sonne heiß herab auf die Stadt Jerusalem. In ihren Gassen und Straßen drängen sich die Menschen, Massen von Menschen. In Scharen strömen die Pilger zum Passafest nach Jerusalem, wie jedes Jahr. Aus allen Himmelsrichtungen kommen sie, aus allen Ecken und Winkeln des Römischen Reiches. Die Herbergen quellen über, längst sind sie überfüllt, sodass die meisten Pilger ihr Lager vor den Toren der Stadt aufschlagen. Bis zum Ölberg hinauf haben sie Unterstände errichtet aus Zweigen und Blättern. Immer wieder stehen die Pilger in Gruppen zusammen, eifrig diskutieren sie miteinander. Über die allerneuesten Ereignisse wird getratscht, was in der Familie so los ist, in den Dörfern, in den Synagogen und in den Palästen. Wer genau hinhört, der wird in diesem Stimmengewirr immer wieder einen Namen hören. Jesus, Jesus von Nazareth. Dieser Rabbi, der durch Galiläa zieht, vollmächtige Worte redet und Wunder tut. Hast du gehört? Der soll sogar Lazarus, der gleich hier in Bethanien wohnt, von den Toten auferweckt haben. In Leichenbinden eingewickelt soll er aus dem Grab gekommen sein. Wahnsinn, unvorstellbar. Und wie er predigt, dieser Jesus, mit Vollmacht und Kraft. Das Reich Gottes ist bei ihm nicht nur ein Wort, sondern da passiert was. Er sagt, dass es in ihm da ist, das Reich Gottes, jetzt und hier. Aber soll das nicht erst kommen, wenn der Messias kommt? Sollte er, Jesus, der Messias sein? Aus Nazareth? Der Messias aus Nazareth? Plötzlich kommen Kinder durch das Lager gelaufen und schreien, Jesus kommt, Jesus von Nazareth. Er reitet auf einem Esel und viele Männer und Frauen kommen mit ihm, Jesus kommt. Das Gemurmel und Gerede wird immer lauter und unruhiger. Sind sie bewaffnet? Vielleicht kommt jetzt wirklich der Messias, um uns zu befreien. Jetzt, ja, das muss es sein. Wir feiern doch an Passa, wie Gott Israel, sein Volk, befreit aus Ägypten. Ja, hurra, jetzt befreit uns Gott von den Römern durch den Messias. Wie von unsichtbarer Hand gezogen, strömen immer mehr Leute zu dem Weg, der von Jericho über den Ölberg nach Jerusalem geht. Ja, da hinten, da kommt er. Das ist der Mann, schreit einer, der mich sehend gemacht hat. Und mich hat er von meinem Hass befreit, ruft ein anderer, als er von seiner Liebe sprach. Aus meiner Tochter hat er 7 böse Geister ausgetrieben. Immer mehr rufen und erzählen, was sie von Jesus gehört haben oder was sie selbst mit ihm erlebt haben. Da kommt ein alter Mann dahergehumpelt. Schwer stützt er sich auf seinem Stock. So zerbrechlich sieht er aus. Und doch ist seine Stimme gewaltig. Und der Herr wird ausziehen und kämpfen gegen die Heiden, wie er zu kämpfen pflegt am Tage der Schlacht. Und seine Füße werden zu der Zeit auf dem Ölberg stehen und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten. Hey, der zitiert doch den Propheten Zacharia, ruft einer dazwischen. Doch der Alte redet einfach weiter. Zu der Zeit wird weder Kälte noch Frost noch Eis sein und es wird ein einziger Tag sein, er ist dem Herrn bekannt und es wird nicht Tag noch Nacht sein und auch um den Abend wird es hell sein. Zu der Zeit werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen und der Herr wird König sein über alle Lande. Zu der Zeit wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Während der alte Mann so sprach, war es ganz still geworden. Doch nun, da er verstummt ist, ging das Gemurmel und Gerede wieder los. Jesus ist jetzt ganz nah. Er ist der Messias, schreien einige. Andere nehmen Palmzweige oder ihre Kleider und breiten sie aus vor dem Esel. Es lebe unser König. Er wird das Reich Davids wiederherstellen. Und als Jesus an die Stelle kommt, wo man den wunderschönen Blick hat auf ganz Jerusalem, den Tempel vor Augen, wo der Messias sein Reich wieder aufrichten wird, da kennt der Jubel keine Grenzen mehr. Halleluja, Hosianna, gelobt sei der, der kommt, der König in dem Namen des Herrn, Friede im Himmel und Erde, Ehre in der Höhe. Alle jubelten oder fast alle. Einige standen abseits und schauten ziemlich verknittert aus der Wäsche. Eindrucksvolle Gewänder hatten sie an. Pharisäer, Hüter des Gesetzes und der wahren Religion. Erschrocken und verwirrt blickten sie umher. Auch für sie ist Jesus ein beeindruckender Mann, ein Rabbi oder vielleicht sogar ein Prophet. Aber der Messias? Das Ganze geht ihnen jetzt doch zu weit. Weiß Jesus denn nicht, dass ihn das den Kopf kostet, wenn er nichts dagegen unternimmt, wenn die Leute ihn als Messias huldigen? Schnell drängen sie sich zu ihm durch. Jesus, weise die Leute zurecht. Da bleibt Jesus stehen. Er blickt sie traurig an, aber auch herausfordernd. Dann deutet er auf den Tempel und spricht: Wenn diese schweigen, dann werden die Steine schreien. Soweit die Geschichte, ein bisschen aufgepeppt von meiner Seite. Ich will ein paar Anmerkungen zu machen. Begeistert von Jesus, dem König und Herrn. Die Leute in Jerusalem waren von Jesus begeistert. Er hat so viel Gutes getan. Von Jesus geht Kraft aus und Heilung. Man merkt richtig Gottes Gegenwart, wenn man ihm nahe ist. Jesus ist wirklich der von Gott Gesandte, der seinem Volk und allen Menschen Frieden bringt. Und das ist nicht nur eine Theorie, das haben die Leute erlebt und das erleben wir auch heute. Jesus ist nicht eine verstaubte Ikone aus uralten Zeiten, sondern er lebt und wirkt auch heute noch unter uns. Manchmal erleben wir davon ganz viel und wir spüren Jesu Gegenwart ganz stark. Und manchmal erleben wir davon wenig. oder gar nichts. Mal viel, mal wenig. Das ist ganz normal. Wir sind noch nicht im Himmel und Jesu Gegenwart ist für uns manchmal noch verborgen. Aber was wichtig ist und was ich aus dieser Geschichte lerne, schwierig für mich als Deutscher, vielleicht auch für euch als Schweizer, bei den Ukrainern weiß ich es nicht genau. Wenn wir Jesus erleben, dann berührt das auch unsere Gefühle. Zeitweise sind wir von Jesus begeistert, auf unsere Art und Weise. Das dürfen wir auch zeigen, wie die Leute damals. Aber von unserer Kultur her sind wir, deutsche Schweizer, eher zurückhaltend. Das ist so kulturell bedingt. Sowohl bei den Kubanern als auch bei den Afrikanern erlebe ich das anders. Es hat auch etwas damit zu tun, dass man nicht dauernd begeistert sein kann. Man kann nicht dauernd begeistert sein. Andererseits dürfen wir es zulassen, dass unser Glaube auch unsere Gefühle berührt und wir auch mal richtig fröhlich im Glauben sein können. Dazu lädt Jesus uns ein, unsere Freude, unsere Begeisterungsfähigkeit zu zeigen. Unsere Freude an Jesus darf sich auch emotional zeigen, von Zeit zu Zeit wenigstens. Wenn wir gerade keine besonderen Erfahrungen mit Jesus machen, dann tun das vielleicht gerade andere. Und wir erzählen einander, was wir mit Jesus erlebt haben und lassen uns gegenseitig anstecken. Jesus ist Herr. Er ist größer als unsere Probleme, mächtiger als die Ängste, die uns oft die Luft wegnehmen. Jesus ist stärker. Und wenn wir unseren Mund aufmachen und uns seine Liebe und Macht davon erzählen und ihn darüber loben und uns damit auch seine Gegenwart bewusst machen, dann verlieren unsere Probleme ihre Macht. Das ist für mich ein wichtiger Sinn von Lobpreis und von Liedersingen, dass wir da etwas ausdrücken und bekennen und das berührt auch unsere Gefühle und damit auch der Macht der negativen Dinge in uns, dieser Macht des Negativen in uns, ihre Kraft nehmen und wir uns der Kraft des Lobes Jesu hingeben. Begeisterung für Jesus ist erlaubt. Zweitens, sich vor falschen Erwartungen an Jesus hüten. Dass wir einstimmen in den Jesusjubel, ist gut und richtig. Aber in unserer Begeisterung steckt auch eine Gefahr. Wir stehen in der Gefahr, dass wir von falschen Erwartungen oder Vorstellungen irregeleitet werden. Viele Menschen damals in Jerusalem hatten ganz falsche Erwartungen an Jesus. Sie hatten nur ihren Traum Jesus vor Augen, einen Jesus, auf den sie alle ihre Sehnsüchte und Erwartungen projiziert haben. Sie wollten endlich ihren Messias, den Messias, der ihre nationalen Probleme löst, der die Römer aus dem Land verjagt. Sie konnten sich Gottes Reich nur in ihrem Land und natürlich nur ohne die Römer vorstellen. Wenn Jesus vom Reich Gottes sprach, da hatten sie ein ganz anderes Reich Gottes vor Augen. Dabei haben sie übersehen, dass Jesus auf einem Esel in Jerusalem einzog. Ein König auf einem Esel, nicht auf einem Pferd. Das entsprach ganz der prophetischen Verheißung, dass der Messias als Friedenskönig kommen werde. Auf einem Pferd ritten die Könige damals in kriegerischer Absicht. Wenn sie dagegen auf einen Esel stiegen, war ihr Vorhaben friedlich. In Jerusalem also zieht der Friedenskönig ein, der keinen Feldzug gegen die Gottlosen führt, sondern sich ohnmächtig für die Gottlosen ans Kreuz schlagen lässt. Die Menge war so fromm begeistert. Und doch wurden sie bitter enttäuscht. Und viele, die gerade noch Halleluja riefen, werden ein paar Tage später in diese Rufe "Kreuzige ihn" einstimmen. Und von Halleluja zu "Kreuzige ihn", weil ihre Erwartungen enttäuscht wurden, weil Jesus ihre Erwartungen nicht erfüllt hat. Diese Wahrnehmung lässt die Frage an uns wach werden, was für ein Bild haben wir von Jesus? Welche Erwartungen haben wir an ihn? Dass er alle unsere Wünsche erfüllt, dass wir keine Enttäuschungen mehr erleben werden, dass er uns unseren Lebensstandard garantiert, dass wir nicht mehr krank werden, dass er uns gesund erhält, gesund macht. Sicher dürfen wir diese Dinge von Jesus erbitten, mit ihm darüber reden. Er ist unser Bruder, unser Vater, wir dürfen mit ihm darüber reden. Aber er ist nicht der Automat, der alle unsere Wünsche erfüllt. Solange wir als begrenzte und sündige Menschen auf dieser Erde leben, werden wir auch als Christen Enttäuschungen erleben, krank werden, Probleme haben. Und Jesus nimmt das nicht einfach weg mit einem Fingerschnipsen. Der Jesus, wie ihn uns das Evangelium bezeugt, will in unser Herz kommen und mit uns diese Probleme und Fragen durchstehen. Ob wir ihn fühlen oder auch nicht, er trägt uns durch, er umgibt uns. Das ist die Verheißung des Wortes Gottes. Er will unser Leben tragen und führen in allem Auf und Ab. Und das Leben ist ein Auf und Ab. Wir denken immer, es muss immer schön gerade aufwärts gehen. Von euch aus gesehen so rum. Aber das Leben ist doch nicht einfach nur aufwärts, sondern es ist so. Und Jesus begleitet uns und trägt uns. Hier ist erstmal keine große Begeisterung gefragt, sondern Glauben und Vertrauen. Jesus, mir geht es schlecht, aber ich vertraue dir, dass du da bist, dass du mich trägst und dass mich nichts aus deiner Hand reißen kann, mitten im mühsamen Alltag. Achten wir also auf unsere Bilder von Jesus, auf unsere frommen Vorstellungen und Erwartungen, ob sie wirklich dem biblisch bezeugten Jesus entsprechen und seinen Verheißungen. Also hüten wir uns vor den falschen Erwartungen an Jesus. Ein dritter Gedanke: in der Liebe auf dem Weg des Kreuzes. Jesus baut sein Reich ganz anders, als die Menschen damals dachten. Ganz anders, als wir heute denken. Sein Leben, sein Dienst, seine Vision ist geprägt von Dienen, Hingeben, Leiden und Sterben. Jesu Reich ist das Reich der Liebe, der Ohnmacht, der Gewaltlosigkeit. Und das nicht nur als Ziel, sondern auch als Weg. Auch als Weg. Das sage ich im Blick auf manche Ereignisse in der Kirchengeschichte, in der Missionsgeschichte, wo man ganz eifrig das messianische Friedensreich gepredigt hat und fromm irgendwann in der Zukunft erhoffte, aber auf dem Weg zu diesem Reich, im Hier und Jetzt, war Manipulation und Gewalt erlaubt. Das ist christliche Geschichte auch. Manipulation und Gewalt war erlaubt. Die Hoffnung vom Frieden war für damals, aber auf dem Weg zum Frieden war Manipulation und Gewalt erlaubt. Sogar der Kirchenvater Augustinus, der sonst ganz viele gute Dinge gesagt hat, sagte, man muss die Leute zwingen, den rechten Weg zu gehen, um ihres Heils willen. Und da denke ich an Lateinamerika, die Conquistadores, die Spanier, die Portugiesen, das sind die Inka-Könige mit dem Schwert in der Hand, Taufe oder Tod. Das entspricht nicht dem Weg Jesu. Das ist menschliches Machtdenken. Das ist nicht Jesu Weg. Liebe ist für Jesus Ziel und Weg. Wir zwingen nicht, wir bedrängen nicht, wir manipulieren nicht, sondern wir laden ein und bitten, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist der Weg der Liebe unter dem Kreuz Christi. Ein scheinbar ohnmächtiger Weg, aber doch der Weg der Verheißung. Da denke ich zum Beispiel an die Christen in Indien, die sich ganz viel und sozial engagieren für alle Menschen, egal welcher Richtung, egal welcher Religion, egal welchem Stand. Sie helfen einfach, lieben die Menschen und predigen das Evangelium. feiern Gottesdienste, beten und lesen Bibelpsalmen. Allen hinduistisch-nationalistischen Drohungen zum Trotz, sie leben die Liebe, sie wehren sich nicht mit Gewalt. So leben sie die Liebe auf dem Weg, selbstbewusst und demütig zugleich. Gehen wir mit Jesus den Weg der Liebe. Ein letzter Gedanke. Bloß nicht kleinkariert. Bloß nicht kleinkariert wie ein entgeisterter Pharisäer. Am Schluss unserer Geschichte lesen wir von den Pharisäern. Die Pharisäer waren damals die frommen Leute. Einer hat mal gesagt, die Pharisäer waren die Baptisten von damals. Böse ein bisschen, aber vielleicht auch ein bisschen richtig. Sie verlangen von Jesus, dass er die Jubelschreie der Menge unterbinden soll. Wie ich vorhin in meiner Geschichte erzählt habe, auch manche Pharisäer haben Jesus sehr geachtet, als Rabbi, als Propheten vielleicht, aber eben nicht als Messias Gottes. Auch sie hatten eine falsche Vorstellung von Jesus. Man könnte ihr Jesusbild vergleichen mit unserem Jesus, den wir in unser kleinbürgerliches Schema gepresst haben. Ich kann mich erinnern, ist schon eine Zeit her, aber es hat mich sehr geprägt. Kann mich erinnern, wie sich in meiner Jugendzeit damals, vor 10 Jahren, nein, schon länger her, im niederbayerischen Landshut, da bin ich aufgewachsen, die kirchlichen Autoritäten der Stadt empört haben, evangelische Pfarrer, katholische Priester, empört haben, dass wir als Schülerbibelkreis so aktiv in der Bibel gelesen und intensiv gebetet haben. Das waren junge Christenschüler, das waren evangelische, katholische, Baptisten, Adventisten, Pfingster, alle mögliche. Das war eine wachsende Gruppe, Bibel lesen und beten. Und als junge Menschen waren wir begeistert. Nichts konnte uns aufhalten. Wir erobern die Welt für Jesus. Und da wurden wir sehr ermahnt. Ihr übertreibt doch, wurde uns immer wieder gesagt. Jetzt macht mal halblang. Es ist unverantwortlich, dass junge Menschen ohne theologischen Beistand eines Priesters in der Bibel lesen. Kommt mal wieder auf den Boden zurück. Das waren so die Stimmen, die man hörte. Diese Leute wussten damals ganz genau, was man als anständiger Christ und Bürger macht und was nicht. Was man glaubt und was man nicht glaubt. Jesus haben sie irgendwie in ihr bürgerliches System einsortiert. Vielleicht können wir als Freikirchler über diese volkskirchliche Haltung lächeln, weil wir ja immer die ganze Bibel, das ganze Evangelium, den ganzen Jesus suchen und von daher zu manchen gesellschaftlichen Trends auch mal querstehen. Dennoch sind wir von dieser Gefahr nicht gefeit, dass wir uns unseren Jesus so zurechtbiegen, wie er in unser Leben passt. Als den Jesus, von dem wir brav bekennen, dass er am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist, der aber ansonsten ganz lieb an der Seite des Vaters im Himmel sitzt und hier nicht mehr so viel anstellt. Ich will damit einfach sagen, das habe ich gelernt, natürlich haben wir unser Bild von Jesus und natürlich haben wir unseren Glauben, was für uns gut ist oder was für uns nicht gut ist. Aber was wichtig ist, was ich lerne aus dieser Geschichte, bleibe offen. Gott ist immer größer als unser Glaube. Wenn ich mal daran denke, was ich vor 20 Jahren geglaubt habe und was ich jetzt glaube. Natürlich gibt es da viele Übereinstimmungen, aber bei manchen, wo ich gedacht habe, das geht auf keinen Fall, sage ich heute, ja, ich sehe doch, dass Gott da auch wirkt. Ja? Dass wir in unserem Glauben offen bleiben, weil Jesus größer ist und Gott größer ist, als wir es uns vorstellen können. Die Pharisäer sagen, Jesus, bringe diese frommen Raudis da zum Schweigen. Jesus antwortet darauf, wenn diese schweigen werden, dann werden die Steine schreien. Ein rätselhaftes und ernstes Wort. Die Steine werden schreien. In den folgenden Versen nach dieser Geschichte spricht Jesus von den Steinen des zerstörten Jerusalem. Die Trümmer der zerstörten Stadt, des zerstörten Tempels, 40 Jahre später bezeugen es unüberhörbar. Jesus, mit seinem Anspruch, der Messias zu sein, wurde zu Unrecht verworfen. Ob wir nun von Jesus begeistert sind oder nicht, nichts und niemand kann die Offenbarung Jesu als König und Herrn aufhalten. Die Steine der zerstörten Berliner Mauer verkünden, Jesus ist der Herr und nicht die Menschen, die sich als Herren dünken. Die Trümmer nach jeder Katastrophe in der Welt bezeugen, wie winzig und machtlos wir Menschen sind, so sehr wir auch immer wieder unsere Muskeln spielen lassen. Jesus ist der Herr und sonst keiner. Und ich bin überzeugt, all die Mächtigen, auch die kriegslustigen Herren in unserer Welt, selbstherrlich bis zum Gehtnichtmehr und menschenverachtet, werden ihre Knie beugen müssen vor diesem Jesus. Das gibt den Christen in Kuba, die so bedrängt sind, so nah am Hunger immer leben und es keinen Raum gibt, wo sie sich so groß entfalten können und doch entfalten können und sich doch entfalten. Das gibt den Christen in Kuba Kraft, eine große innere Kraft. Und Menschen drängen sich in die Kirchen hinein. Das ist es, was den Christen in der Türkei diese innere Dynamik gibt. Obwohl sie wenig sind, immerzu misstrauisch beäugt und bedrängt von der muslimischen Mehrheitsgesellschaft, entwickeln sie ihren Glauben und gründen eine Hausgemeinde nach der anderen und spielen auch bei der Erdbebenhilfe eine bedeutende Rolle, obwohl sie so wenig sind, weil sie wissen, Jesus ist der Herr. Und wenn Jesus an ihrer Seite ist, dann ist alles gut. Wandern wir in unserem Geist noch einmal auf den Ölberg vor Jerusalem. Wir stehen in der Menge und sind unsicher geworden, nachdenklich, auch ein bisschen angespannt. Jesus ist an uns vorbeigeritten und wir sehen nur noch seinen Rücken. Plötzlich bleibt sein Esel stehen. Jesus dreht sich um. Er sieht uns an. Er winkt uns. Komm doch mit, ruft er zu dir. Komm mit, zieh mit mir hinauf nach Jerusalem. Lass dich ein auf meinen Weg des Kreuzes, des Friedens und der Liebe und habe keine Angst dabei. Amen.